die Sehnsucht nach Normalität, das Geimpftsein und auch die Zeit. Also die Länge bringt die Last, aber auch eine Normalität in einer Ausnahmesituation. Da fällt es einem schwer, sich deutlich zu machen, dass wir immer noch in einer epidemischen Notlage sind oder zumindest in einer Pandemie. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, aber es fällt schwer. Wie schwer fällt es Serge Lochthofen, das sich immer wieder klar zu machen? Das frage ich ihn selbst. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ja, ich bin schon ein bisschen müde von den Gesprächen, die wir so führen müssen, weil wir um das Thema nicht herumkommen und Sie spielen ja jetzt ganz gezielt auf die Äußerung von Herrn Spahn, also dem noch amtierenden Gesundheitsminister, dass man eventuell in diesem Herbst die Rahmenbedingungen, die juristischen, aufgeben sollte. Ich glaube nicht, dass es ein guter Rat ist. Ich glaube auch, dass das ein bisschen vergiftetes Geschenk an seinen Nachfolger, der sicherlich nicht von der CDU ist. Das heißt, der Mann ist schon im anderen Modus. Der versucht in der CDU an der Spitze seinen Platz zu behaupten. Er sieht sich ja als möglichen Kanzlerkandidaten. Das ist das, was in seinem Kopf rumschwirrt offensichtlich und nicht die Frage, wie kommen wir durch diese vierte Welle und den Winter, der ja sich trotz der Impfung, und das ist das Erstaunliche für uns alle, auch wenn wir beide immer wieder davor gewarnt haben, dass die Sache noch nicht gegessen ist, trotz dieser sozusagen Entwicklung wir doch wieder Arges befürchten müssen. Und ich glaube, das ist einfach nicht redlich, was da geschieht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Angela Merkel das nicht gut findet, aber nicht mehr die Kraft hat, diese fliehenden Kräfte zusammenzuhalten. Insofern sage ich mal, die Diskussion ist nicht gut, weil es wird nochmal eine ziemliche Anstrengung werden in diesem Herbst. Und wir sehen es ja bei uns hier in Thüringen. Wir sind ja nicht nur Spitze, wenn es um die Ansteckung und die Zunahme von Corona-Fällen geht, sondern wir sind die Oberspitze, also absolute einsame Spitze. Und das zum wiederholten Mal. Darüber haben wir uns auch wiederholt unterhalten. Ich glaube, es fehlt auch hier aufgrund der Konstellation einfach dieses ungeklärten Machtvakuums an der Spitze. Es gibt zwar eine Regierung, aber die kann auch nicht tun, was sie will, und kein richtiges Durchgreifen, keine richtige Konsistenz in den Entscheidungen. Ich glaube, es zahlt sich auch nicht aus, wenn man einem Teil der Menschen, die uneinsichtig sind und die auch Unsinn behaupten, doch folgt und irgendwie sie versucht mit einzuhegen. Ich glaube, die Österreicher haben nicht Unrecht, wenn sie ganz klar ansagen, Lockdown für die Ungeimpften und die anderen können tun und lassen, was sie wollen. Sie können ins Restaurant gehen, sie gehen an den Arbeitsplatz. Die Italiener haben das auch vorgemacht. Das hat dazu geführt, dass ein Teil der Unentschlossenen, der Faulen, der Trägen, der Unwissenden irgendwann aus Unbequemlichkeit heraus dann doch zum Impfen gegangen ist und so die Impfquote gesteigert worden ist. Schauen Sie, wir sind in Erfurt noch ganz gut dran. Wir liegen über dem Durchschnitt in Deutschland, aber der Rest Thüringens, mit der Ausnahme Weimar, die sind auch ganz gut, liegt deutlich darunter. Und was das bedeutet, können wir uns ja inzwischen nach den vielen Gesprächen ja ungefähr ausmalen. Es gab mal so mittendrin in der Pandemie einen kleinen Zungenschlag, den haben wir hier auch natürlich gefördert, dass das Land im Gegensatz zur Stand sehr viel unvernünftiger ist. Schön sieht man das an der Statistik im Augenblick in Weimar. Die gehen auf die 70 zu und Weimarer Land ist bei 54 oder irgendwo in diesem Bereich der Impfquote. Das heißt also, auf dem Land sind die Leute weniger gebildet. Es bilden sich offensichtlich auch Milieus, in denen man gerne Unsinn erzählt und Unsinn erzählt bekommt. Wortführer sind nicht unbedingt die Studierten und nicht unbedingt die Leute, die einen Meisterabschluss haben, sondern Leute, wo man normalerweise sagt, okay, den hab's ja früher nicht zugehört. Ich habe das selbst auch im Privaten erlebt, dass selbst 80-Jährige sich nicht impfen lassen. Offensichtlich auch durch das Einflüstern der Jüngeren, die auf eine schnelle Erbschaft hoffen.
Jetzt haben sie wieder mal sich keine Freunde gemacht.
Das macht mir nichts aus. Ich lebe damit. Also weil es ist oftmals, wenn man die Dinge beim Namen nennt, dass da ein Teil sich irgendwie angesprochen fühlt. Oftmals auch die Falschen, die meint man eigentlich gar nicht. Aber es gibt ja schon extrem dummen Teil ja auch. Der muss dann halt so reagieren. Ich war letzte Woche abends noch im Haus Dacheröden hier zu einer Veranstaltung, wo ich geladen war. Und dann sah ich plötzlich auf dem Anger ein Polizeiauto stehen, das und dann eine Demonstration, da liefen ein paar armselige Menschen mit Kerzen. Das war offensichtlich ein Corona-Protest gegen die Maßnahmen. Ach, mir tun die auch leid irgendwo. Das ist ja auch so schwer, sag ich mal, jetzt zu verstehen, wie uneinsichtig und wie manchmal auch abenteuerlich die Leute ihre Behauptung aufstellen. Schauen Sie, wir haben eine Diskussion, weil einer der Fußballspieler von Bayern München, auf die schaut man ja in besonderer Weise, ungeimpft ist und dann sagt, naja, warum soll ich mich impfen? Die anderen sind ja schon geimpft. Ach, das ist ja auch irgendwie dumm und schlecht und die Leute verdienen auch noch Millionen damit. Da muss man sich nicht wundern, wenn die anderen etwas schlichteren da, sage ich mal, dem folgen. Insofern sage ich mal, ja, es ist ärgerlich, aber es ist ja ärgerlich. Es geht ja hier auch um Menschenleben, es geht um die Kinder. Schauen Sie, wir in Thüringen sind da einen speziellen Weg nach den Ferien gegangen und haben jetzt das Resultat vor uns. Und es wird mit einer Sturheit und einer Ängstlichkeit davon Abstand genommen, richtig zu sagen, da geht's lang, das verstehen dann auch die meisten Menschen. Dieses Wischwasch, unentschlossen, mal so, und ihr könnt das selber aussuchen, ihr müsst das nicht machen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das geht auch nicht gut aus.
Herr Lochthofen, Sie sind im Presserat, wie oft mussten Sie sich denn mit der Bild-Zeitung oder überhaupt mit dem Springer Verlag beschäftigen?
Naja, der Presserat, muss man erstmal sagen, ist so eine Art Standesgericht in Deutschland, verhandelt Fälle, wo sich Menschen beschweren darüber, dass in der Zeitung was Falsches gestanden hat. Das kann sich selbst betreffen, das kann aber auch andere Themen betreffen. Und wir haben schon jedes Jahr doch viel zu tun. Da sind mehrere Arbeitsgruppen, in denen das geschieht. Früher war das eine, ich kenne ja auch diese Phase noch. Das heißt also, es hat sich auch entwickelt und das Bewusstsein, das ist ein bisschen wie in der Medizin, dass die Leute sich das einfach nicht mehr gefallen lassen, wenn Unsinn in der Zeitung steht. Und das ist auch gut so. Es ist insgesamt diesbezüglich auch besser und klarer geworden. Ja, ohne Bildzeitung hätten wir, ich würde mal sagen, nicht die Hälfte zu tun, aber das ist unser wichtigster Kunde. Und natürlich ein schwerer Kunde. Ich bin da ziemlich konsequent in meinem Herangehen. Ich finde es nicht gut, weil es die ganze Branche runterzieht, wenn jemand etwas erfindet, wenn jemand sich nicht an ethische Standards, also zum Beispiel in besonderer Weise Kinder schützt, Kinder nicht in Foto bringt, wenn irgendwas passiert. Also all die Dinge, die sozusagen der normale journalistische Anstand gebietet, darum geht's eigentlich bei der ganzen Sache, ignoriert. Und da ist Bild bei uns wirklich ständig dran gewesen. Wir haben ständig Rügen ausgesprochen und es gab bei Bild eine Besonderheit, einen Chefredakteur, der sich trotz der Zusage des Springer Verlages und der Springer Verlagsvorstandschef ist ja Vorsitzender des Bundes der deutschen Zeitungsverleger, da ist auch noch ein Ehrenamt mit besonderer Würde ausgestattet. Diese Zeitung hat als einzige die vielen Rügen, die sie bekommen hat, nicht gebracht. Alle anderen sind gezwungen, die Süddeutsche, FAZ, die Thüringer Allgemeine, alle sind gezwungen, wenn eine Rüge ausgesprochen wird, das ist die innere Absprache in der Branche, diese zu bringen. Das ist sehr unangenehm, weil natürlich an dieser Stelle ganz deutlich ist, dass man nicht qualitatives Material abgeliefert hat. Und die Bildzeitung hat das ignoriert und der Verlag hat es auch toleriert. Das fand ich immer sehr ärgerlich und habe mich auch nicht gerne mit dem Chefredakteur beschäftigt, sondern darauf hingewiesen, dass der Vorstandsvorsitzende Döpfner und dass die Besitzerin, die Frau Springer, eigentlich zuständig sind. Und die können sich nicht anständig in der anständigen Gesellschaft bewegen, wenn sie sich unanständig benehmen. Das ist der Hintergrund und Sie meinen jetzt die Krise im Augenblick.
Ja, 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 der Bild-Zeitung, das ist ja filmreif. Da würde ich ja so ein Degeta, wie heißt dieser Filmproduktionsfirma, also ich würde ja einen Dreiteiler draus machen für die ARD.
Naja, es ist, ja, sicherlich kommt da etwas. Es gab jetzt eine Dokumentation, die hatten sie wohl in Auftrag gegeben bei Springer oder zumindest sah das so aus. Da wurden sie als große Helden, ich glaube Netflix oder irgendwer hat das gebracht, dargestellt. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe selbst hier im Hause irgendwo einen Brief von Herrn Reichelt, also den geschassten Chefredakteur, liegen. Es ging um die Berichterstattung der Bild-Zeitung über Russland, Putin und und Syrien. Und da war, ohne Fakten wurden Dinge behauptet, die einfach zu dem Zeitpunkt so nicht nachweisbar waren. Sie haben eine Rüge bekommen. Daraufhin kriegte ich einen Brief, in dem ich zum Putin-Schergen gestempelt worden bin. Ich finde es sehr interessant. Ich glaube, Sie haben hier für unseren Kaffeeplausch irgendwo eine Mail und Replik-Kommentar stehen. Da behauptet jemand, ich sei immer gegen Russland. Beides ist natürlich Unsinn. Weder Putin-Scherge noch gegen Russland. Mir liegt Russland sehr am Herzen, aber so wie es sich entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, entwickelt es sich falsch. Schauen Sie, in dieser Zeit ist China eine Weltmacht geworden und Russland ist nur eine, wie so ein Orang-Utan mit einer großen Keule in der Hand. Also die Keule hat man, die Atomwaffen. Sonst hat man nichts. Bei allen anderen Dingen ist man einfach zurückgefallen. Und das schmerzt mir besonders, weil dieses Land mehr kann an dieser Stelle und mehr sollte und das Verhältnis zwischen dem restlichen Europa und den Russen nicht so schlecht sein müsste, wenn man vernünftig wäre. Das ist mein Standpunkt, der ist in der Mitte und der ist für viele Menschen dann eben halt auch schwer zu verstehen. Nur bei den Geschichte bei Springer ist einfach versucht worden, ein Mann, der im Augenblick sozusagen diese Zeitung sehr krawallig macht, der ist nicht einfach zu finden, der sozusagen absurde Dinge einfach in die Zeitung setzt. Schauen Sie mal die Berichterstattung über Corona von Springer, von Bild. Das ist einfach unter allem Niveau.
Fahrlässig, würde ich sagen.
Und die machen das weiter. Also insofern sage ich mal, wir schauen uns das mal an. Ich glaube, es ist ein, Sie müssen ja sehen, die Bild-Zeitung hat in den letzten Jahren über 2 Millionen Auflage verloren. Das heißt, sie ist angezählt und das macht sie natürlich besonders gefährlich in der Situation.
Mangelwirtschaft kennen wir noch und wir schlittern vielleicht rein in eine neue Mangelwirtschaft, dass Dinge einfach fehlen, auf Dinge länger warten muss. Man kennt das aus DDR-Zeiten, jetzt wird das nochmal ein anderes Niveau haben und vielen ist nicht bewusst, dass es nicht nur um Rohstoffe geht, um Lieferketten, es geht auch um Fachkräfte und es wird in bestimmten Dienstleistungsbereichen, ob nun im Handwerk oder andere Dienstleistungen, Rieseneinbrüche geben, weil es fehlen 1,2 Millionen Fachkräfte. Wir brauchen also dringend Zuwanderung, brauchen wir sowieso, um das Land irgendwie frisch zu halten oder frisch zu machen. Das Bewusstsein dafür scheint mir aber immer noch nicht da zu sein. Kann das sein?
Naja, das ist sogar sehr schlecht in Deutschland insgesamt. Es ist doch noch eine ziemlich homogene Gesellschaft und die Chancen, die sich daraus ergeben, werden nicht verstanden. Aber der Druck muss höchstwahrscheinlich, der Leidensdruck, noch wachsen. Und in spezieller Weise habe ich Sorge, dass Thüringen, Sachsen, die neuen Bundesländer wieder hinten anstehen. Nicht, weil ein böser Wessi ihnen sozusagen die Chancen nimmt, sondern weil die im Westen sagen, wenn es Fachkräftemangel gibt, dann zahlen wir einfach den Leuten deutlich mehr. Und dann ziehen sie einfach wie ein Magnet auch die Fachkräfte weiterhin aus den neuen Bundesländern, aus dem Osten ab. Wir sind nicht in der Lage, Attraktivität für andere zu entwickeln, weil einfach die politische Entwicklung, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung sehr stark vom ländlichen Personal sozusagen bestimmt wird. Und insofern, sage ich mal, einfach die Unternehmen das Nachsehen haben. Das kann man durch clevere Einsatz von Technik, von Robotern und anderen Dingen etwas abfangen, aber alles geht nicht. Und wenn wir uns die Gesamtlücke anschauen, es fehlen Lehrer, es fehlen Polizisten, es fehlen Pfleger, es fehlen, wir sehen es in der Corona-Runde, Technik ist da, aber es fehlt das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, falls es wieder zu einer Zuspitzung kommt. Weil einfach auch eine ganze Reihe Frauen vor allem, sagen wir, den Stress, der die letzten anderthalb Jahre mit Corona zusammenhing, einfach nicht mehr haben wollen. Das heißt also die schwere Situation nicht mehr ertragen, psychisch, physisch, und weggehen. Das heißt also, wir schlittern da ganz wissend. Die Zahlen sind bekannt und die sind jetzt diese Woche nochmal verstärkt worden. 1,2 Millionen Fachkräfte fehlen in Deutschland. Schlittern wir in eine Situation, in der wir uns daran gewöhnen werden müssen, dass tatsächlich fast wie in der DDR, auch wenn die Vergleiche natürlich sehr schief sind, die DDR wissen wir noch, da hätten sie auch 100 Jahre auf dem Apple-Handy warten können, sie hätten es trotzdem nicht bekommen, hier hat man ja wenigstens die Hoffnung, irgendwann trudelt so etwas ein und ist irgendwann produziert in China, wenigstens das. Die anderen Dinge müssen wir einfach als Weckruf verstehen und ich glaube, wir sind da noch nicht da, wo wir hingehören. Und ich hätte es mir einfach von den Thüringern gewünscht, dass sie cleverer sind, dass sie mehr dafür tun, dass junge Menschen aus Europa, aus der Welt hierher kommen und angestellt werden an der richtigen Stelle. Das muss man gut organisieren. Es ist vieles, wie gesagt, da noch zu machen. Wir haben einen Teil der Kräfte. Wir müssen unsere eigenen qualifizieren, weil die Sprache eine wichtige Rolle spielt in der Produktion und in der Dienstleistung. Das kann man nicht mit jemand machen, der irgendwie keine Schule hatte. Aber insgesamt, glaube ich, werden ganze Bereiche, wir sehen es ja schon in der Gastronomie, werden einfach die Zeiten verkürzt, wo man überhaupt auf hat, weil einfach keine Leute mehr da sind. Und das muss man irgendwann mal begreifen. Und wenn man die Leute abschreckt erst recht, durch sein Verhalten, durch Wahlen, durch Dinge, wird man sich nicht wundern müssen, dass einfach die Kneipen schließen, dass einfach nur noch wenige teure Restaurants vielleicht offen sind.
Herr Lochthofen, haben Sie noch Gesprächsbedarf? Haben wir was vergessen, was wir unbedingt noch diese Woche besprechen müssen?
Die Woche hat ja viel zu tun. Wir haben die Ampelverhandlungen, aber die beobachten wir mal einfach mal in Ruhe weiter, ob die sich wirklich so harmonisch gestalten. Denn im Detail wird es interessant, auch wenn ich mich wundere, wie Herr Lindner wirklich die Kurve gekriegt hat. Mit der Merkel wollte nicht, mit Scholz-Willer. Das finde ich ja schon allein abenteuerlich an dieser Stelle. Sie wissen ja, am Anfang nach der Wahl habe ich gesagt, also ich halte die Wahrscheinlichkeit auch einer großen Koalition unter Führung der SPD nicht für unwahrscheinlich, weil einfach die FDP sich da querstellt. Aber ich habe das Gefühl, alle drei Parteien sind so scharf drauf zu regieren, dass da möglicherweise im letzten Moment auch alle, sag ich mal, unüberwindbaren Hindernisse letztlich weggeräumt werden. Und wir haben die Frau Baerbock, die sich zu Nord Stream 2 geäußert hat. Sie ist eine große Energieexpertin, wie ich das in der Vergangenheit immer wieder festgestellt habe. In einer Phase, in der Energie teurer wird und alle wissen, wenn die Pipeline tatsächlich mehr liefert, dass da auch eine gewisse Entspannung eintreten könnte, das wiederum als wichtiges Thema rauszuhauen, das ist einfach unklug und das zeigt mir auch, ja, höchstwahrscheinlich für die Kanzlerwürden nicht geeignet im Augenblick. Zumindest noch ein bisschen früh. Also insofern, wir hätten genug Themen drumherum noch zu reden. Und Springer haben wir ja nur kurz mal angesprochen. Allein das Thema, ob das nun der Chefredakteur ist, der da wichtig ist. Ich glaube, das ist das zweitrangige Thema. Der Mann, der die Fehler macht, ist der Vorstandsvorsitzende Döpfner. Und der ist eingeknickt, weil er in Amerika Schwierigkeiten bekommen hat. Und insofern ist das eine spannende Frage. Wird Springer das Ganze überhaupt wegstecken? Wird der Mann bleiben? Der Mann ist die Frage, ob der bleibt. Und da muss ich sagen, naja, also diese letzten Entscheidungen zeigen, dass er der Sache nicht ganz gewachsen ist. Aber das ist jetzt eine Entscheidung von Frau Springer und da weiß man ja, er kann gut Klavier spielen und tanzen vor allem gut, hört man.
Herr Lochthofen, wir beobachten das die Woche, reden nächsten Montag weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, eine gute Woche und machen Sie es gut.
Ich würde mich freuen. Bis nächsten Montag.
Tschüss.